the central bank is the only institution, the only entity in the economy that is 100% riskless. Not even governments are riskless. Only the central bank is riskless. And we do want to preserve citizens' access to our means of payment. And this would be simply a technological progress. We are now using cash that we store in our wallet. I have here my wallet. This is the wallet where I keep cash. And this is paper. If I want to use a digital euro, I change my pocket, and this is my new wallet. The digital euro will be stored here, and you could easily use it from everywhere to everybody, everywhere you want to send the money.
Ja, und damit moin moin und ein zitadellisches Willkommen zu einer neuen News-Episode bei 21. Ich habe mit dabei den Fab. Hi Fab.
Hi, hi.
Und der Gigi ist auch am Start. Hi Gigi.
Hallo, hallo.
Heute Folge 90, haben wir denn auch die Blockzeit und die Moskau-Time?
Jawohl, und zwar, ich muss mich kurz umdrehen, Moskau-Time wird mir gerade angezeigt, 28.79 Uhr, also die perfekte Zeit zum Einkaufen. Und die Blockzeit ist die 689244.
Wie Markus sagen würde, kommen wir zu den Shoutouts. Wir haben heute wieder so ein pickepackevolles Programm erstmal hier an internen Dingen, die wir abfeiern müssen. Und dann fangen wir doch mal direkt mit den Shoutouts an. Da gab es nämlich diese Woche einige von. Und der erste kam am 24. Juni. Und da heißt es noch, Deutschland wird Europameister und 21 Podcastmeister. Danke Jungs, höchste Respekt. Ja, das erste hat sich seit gestern Abend dann erledigt. Wir arbeiten an der Podcast-Meisterschaft. So viel sei verraten.
Kriegen wir schon hin.
Ja. Wir können an der Stelle ja dann auch gleich nochmal wieder den obligatorischen Aufruf machen, Bewertungen und sowas dazulassen. Das hilft natürlich dabei.
Aufmunternde Shoutouts da lassen.
Ja. Dann ebenfalls am 24. Juni kam noch einer und zwar heißt es da, Erfolg hat nur der, der etwas tut, während er auf den Erfolg wartet. 21, ihr seid die Besten.
Nice. Dankeschön, Dankeschön.
Sehr philosophisch angehaucht. Und ich glaube, Mises hat auch was in der Richtung gesagt. Diejenigen, die nur hoffen und wünschen und nicht ihre Actions anpassen, um die Zukunft zu verbessern, da bleibt es dann bei nur Hoffnungen und Wünschen, so irgendwie.
Ich glaube, das war ein wörtliches Zitat jetzt, oder?
Ja, hundertprozentig. Überhaupt nicht frei vom Englischen aufs Deutsche übersetzt oder so irgendwas.
Oh, sehr gut, sehr gut. Was du alles so im Kopf hast, Gigi.
Ah, ja, das kommt vom Quotes-Sammeln. Ich habe ja eine private Quotes-Farm und einen Twitter-Bot, der Bitcoin-Quotes ausspuckt. Und daher habe ich ein paar Zitate im Kopf.
Okay, gut, dann hat René uns was geschickt und das liest euch der Fab jetzt mal vor.
Genau, der René hat auf einen Google-Doc verwiesen und da steht ein kleines Gedichtlein, wenn ich das richtig sehe. Und das geht folgendermaßen. 10.000 Satz durch Betrug erlangt, 1.000 davon zurückgesandt. Humorbehinderung ist ernst zu nehmen, man versteht keinen Spaß bei so wichtigen Themen. 9.000 Satz gescammt, 1.000 Satz für den Humorbehinderten ausgelegt, 11.000 Satz als Message an alle Bitcoiner, gut auf die eigenen Funds aufzupassen. Stay humble, stack sats and don't get scammed. Ich glaube übrigens, der Hintergrund davon ist, dass er mit diesem Alan Textbot irgendwie was gepostet hat aus Spaß in der Gruppe, ja. Und wenn man drauf gedrückt hat, dann hat man irgendwie 10.000 Satz in dieses Gewinnspiel reingegeben und das Gewinnspiel hat er so gemacht, dass nur er gewinnen kann. Also er hat einfach, ich glaube, mich und zwei, drei andere out of their Sats gescammt und einer hat sich dann halt scheinbar mächtig beschwert und er möchte seine Sats zurück und das gehe doch gar nicht. Und ich glaube, deswegen hat er dieses kleine Gedicht geschrieben.
Das sieht man mal wieder. Es bewahrheitet sich immer und immer wieder. Everyone is a scammer. Einfach jeder ist ein Scammer und man muss vorsichtig sein da draußen.
Ja, ich hatte das auch gelesen und die Aufregung war sehr groß. Also da fielen nicht nur freundliche Worte. Ja, aber wer weiß, ich meine, wie unfassbar kostbar dieses Satz einmal sein können. Ja. Ne? Also von daher.
Wahrscheinlich war einfach die grundlegende Toxicity im Channel zu gering und da kann man einfach mal kurz dann einen Scam reinwerfen, damit jeder etwas toxischer wird und ja. einfach ein paar Bitcoin, ein paar Satz wegnehmen.
Dann. Hat auf jeden Fall dann gut geklappt, ja. So, Gigi, wie ist es um dein Latein bestellt?
Oh, sehr schlecht, sehr schlecht.
Ja, uns hat hier nämlich...
Lorem ipsum, da hört mein Latein dann schon wieder auf.
Ja, genau, das hat uns nämlich jemand als Blindtext geschickt und weil er dafür 21.000 Satz geopfert hat, werden wir das ja auch vorlesen müssen. Und zwar heißt es Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adi...
Kennst du diesen Text nicht? Sagt dir Lorem Ipsum nichts?
Ja, Lorem Ipsum sagt mir was, aber das, alles danach weiß ich nicht
auszusprechen. Ich wusste nicht, dass dieser Shoutout kommt, weil Lorem Ipsum ist der Standard Placeholder-Text für alle Designer und Webdesigner und soweit ich weiß, heißt das alles überhaupt gar nichts. Das sind nur Wörter, die schön aussehen und soweit ich weiß, ist da kein größerer Sinn dahinter. Könnte aber auch falsch liegen. Mit. Auf jeden Fall danke für diesen Placeholder-Text. sehr schön, dass da auch offensichtlich einige Designer im Publikum sind.
Ja, wobei vielleicht ist das ja irgendwie encoded auch ein Key oder eine Lightning-Node-Adresse oder
wer weiß,
so.
Und wer weiß.
Hat sich jetzt auf jeden Fall an unserer Telecoin-Wand verewigt. So, und dann haben wir hier noch einen von Poco. Opa is BitJoining now. Danke für die lehrreichen Zeiten von und mit 21. Ja, vielen Dank für deine 21.000 Satz. Dann haben wir als nächstes Avatar. Wünscht Aaron nach dem Ausstieg bei Umbrill viel Erfolg in seinem Projekt und gegebenenfalls die Zusammenarbeit mit Raspi Blitz. Top.
Ah ja, der Aaron ist ja ausgestiegen bei Umbrill. Ne? Hatten wir es auch vor kurzem davon. Krass, der scheinbar sehr junge Entwickler oder Coder, man weiß es natürlich nicht, weil Anon, ja. Ah, das war ja auch schon der letzte Shoutout, wenn ich es richtig sehe, ne? Die anderen haben die Tiers nicht erfüllt.
Richtig, der da drüber hat die
der gehört dazu.
Marke nicht erreicht.
Aber der gehört dazu.
Nichtsdestotrotz erwünscht sich gerade ein Interview mit eben jenem Aaron oder Aaron. Und ja, vielleicht.
Also da kann ich dazu sagen, ich habe mit dem Aaron schon gesprochen. Für die, die es nicht wissen, Aaron, der hat bei Umbrell stark mitgeholfen, mitentwickelt dann letztlich auch und hat sich jetzt wohl von denen getrennt aus mehreren Gründen. Ich habe schon mit ihm geschrieben, weil ich wollte ihn unbedingt mal für ein Der Weg oder für ein Interview anheuern. Aber er darf tatsächlich noch nicht. Also er meldet sich, wenn es denn soweit ist.
Was heißt, er darf nicht?
Ja, also wenn er ist ja, wie gesagt, man weiß es nicht, ob es stimmt, aber wenn er so jung ist, wie er sagt, dass er ist, er hat halt gesagt, seine Eltern erlauben ihm nicht, in so einem Podcast aufzutreten, dürfte er erst mit 15 oder 16 und deswegen fällt das flach. Du musst
das Zimmer aufräumen.
Ja, so wie Jordan okay. Peterson sagt, ja. Regel Nummer 1.
Okay, sehr gut. Ja, damit wären wir mit dem ersten administrativen Teil fertig und wie ihr wisst, kommen wir dann zum nächsten, nämlich werden wir ja von Shift Crypto gesponsert und die Bitbox 02 Bitcoin Only Edition erhaltet ihr da ja aktuell noch mit 10% Rabatt, sofern ihr den Rabattcode 21 benutzt, ausgeschrieben. Und Daniel hatte es die letzten Folgen ja schon anklingen lassen. Diese 10% Rabatt, die wird es nicht mehr ewig geben. Konkret gesagt, leider nur noch inklusive diesem Wochenende. Also ab kommendem Montag reduziert sich dieser Rabatt auf 5%. Und Grund dafür ist, dass Shift Crypto das quasi unter all den Partnerschaften, die sie mit den Sponsorings haben, fair aufstellen will. Und da waren wir mit einer der letzten Podcasts, die noch diese 10% an die Community weitergeben. Und insofern würden sie das gerne quasi unter allen ihren Partnern gleichstellen. Und das heißt dann im Grunde genommen leider, dass, ja, dass ihr da dann nicht mehr diese 10% in Anspruch nehmen könnt. Aber da wir so lieb sind und sie so lieb sind, räumen sie euch diese 10% trotzdem gerne noch weiter ein. Das allerdings mit dem kleinen Caveat, dass ihr 10 Geräte bestellen müsst. Dann in, das, was ja übrigens auch ganz gerne mal scheinbar gemacht wird in der Community. Wir sehen da ja mal Bilder von solchen Großbestellungen. Da könnt ihr dann den Code 2110 benutzen. Das geht witzigerweise.
Jetzt wird es aber kompliziert. Jetzt wird's kompliziert.
Ich wollte gerade sagen, das zu erklären,
21,
wird jetzt ganz witzig.
21 ausgeschrieben und 10 als Zahl, also 2110.
Richtig,
aber damit oder ihr alles als Zahl.
Richtig, damit ihr nicht ganz so viel tippen müsst, könnt ihr auch die 2110 als Zahl benutzen oder besser gesagt die 2110.
Das habe ich nicht gesehen. Oh meine Güte, 2110 als Zahl. Wunderbar, das wird in Zukunft kaum verwirrend sein. Ja. Aber es ist, ich find, das ist eine gute Sache, weil es bereitet die Bitcoin-Community drauf vor, wie es in Bitcoin einfach läuft. Die Sats werden auch teurer. Also schau, man kann nie mehr wieder so billig Sats kaufen wie jetzt gerade. Und man sollte sich daran gewöhnen, dass einfach alles immer schwieriger und teurer wird. Ja.
Gut, okay, also um das abzuschließen, es geht noch diese Woche inklusive Sonntag, gilt der althergebrachte Code 21, das Ganze ausgeschrieben, weiterhin für 10%, also bestellt diese Woche nochmal fleißig und ab Montag reduziert sich das dann eben auf 5%, nur damit ihr alle Bescheid wisst.
Genau, und vielleicht auch nochmal, um diesen Punkt nochmal klar zu machen, das war anfangs ein bisschen Ausnahme, dass wir diese 10% bekommen haben. Eigentlich fast alle anderen mittlerweile haben 5% Codes und sie wollen das jetzt einfach vereinheitlichen. Das ist auch einfach fairer für alle Partner dann im Gesamt. Und deswegen geht das jetzt auf diese 5%.
Richtig. Ja. So, damit hätten wir den zweiten administrativen Punkt abgeschlossen. Dann kommen wir folgerichtig zu Nummer 3 und den halte ich relativ kurz. Und zwar, wenn ihr jetzt euer Geld nochmal alles bei Shift einwerft, dann ist das eine gute Gelegenheit, um an anderer Stelle zu sparen. Und das könnt ihr nun noch mehr in unserem Shop tun, denn den Shop habe ich diese Woche offline genommen, weil wir den auf einen neuen Server migrieren. Das heißt, bei uns könnt ihr nicht bestellen. Also werft all euer Geld in Richtung Shift.
21 Shop, alles minus 100%.
Der Shop ist offline. Genau,
es unmöglich. Gibt allerdings auch keine Produkte mehr. Genau, wir versuchen da schnellstmöglich wieder für euch bereit zu sein. In letzter Zeit ging übrigens alles, was mit dem Genesis-Block bedruckt war, sehr gut. Die Tassen, die T-Shirts und so. Also wir versuchen, das bald wieder für euch verfügbar zu haben. Und ja, das nur als Ankündigung, falls ihr euch wundert, wo ist der Shop hin? Wieso kann ich da nicht mehr bestellen? Wieso wollen die 21 Jungs meine Sats nicht mehr haben und solche Geschichten?
Die Genesis-Block-Tasse ist eine meiner Lieblingstassen und in Miami sogar haben mich ganz viele angesprochen auf den BTC-Pay-Server-Hat, den es auch in unserem Shop gibt. Die waren alle ganz, ganz neidig. Also ja. Shoutout an dich und alle anderen, die involviert waren, diesen Merch zu kreieren. Wirklich sehr, sehr nice.
Gut, okay. Und damit wären wir dann beim vierten und letzten internen Punkt. Und da geht es um ein kleines Event, sage ich mal.
Ein kleines Event.
Was 21 in Zusammenarbeit mit vielen anderen lieben Leuten aus der Community veranstaltet. Und da weiß der Fab, glaube ich, mehr zu, richtig?
Genau, die findigen 21 Community-Member werden vielleicht schon gesehen haben, es gab in letzter Zeit auf einmal einen Twitter-Account, der Bitcoin-Zitadelle hieß und da wurde hier und da mal was geteilt und heute können wir endlich ein bisschen darüber sprechen. Ich glaube, kurz vor uns hat der Blog-Trainer schon ein Video oder einen Livestream gemacht, wo er da ein bisschen was dazu gesagt und das erwähnt hat. Aber jetzt klären wir auf, warum die heutige Folge Sommer, Sonne und Satoshi heißt. Und zwar wird es ein Event geben, die Bitcoin-Zitadelle 2021 mit eben dieser Subline Sommer, Sonne und Satoshi. Vom 6. bis 8. August diesen Jahres, also das heißt, es ist noch etwas mehr als ein Monat hin jetzt. Das wird so ein bisschen eine Mischung sein aus Konferenz und Camp und Sommerfest, aber alles natürlich rund um Bitcoin. Ja, wir alle vermissen sehnlichst diese ganzen Konferenzen und vermissen auch, dass man sich gegenseitig sehen kann. Und deswegen haben wir, ich glaube, ursprünglich hat sogar der Marc Steiner das getriggert, weil er irgendwie einen Tweet abgesetzt hatte, wo er gesagt hat, wann geht hier eigentlich mal wieder was? Ja, und dann kamen auf einmal alle zusammen. Wir von 21, das Blocktrainer-Team und vor allem das Fullmo-Team, ja, das sich extrem um die Organisation kümmert. Und wir möchten euch ein fröhliches und geselliges Wochenende bieten.
Ihr findet die Infos auf bitcoin-zitadelle.de. Also entschuldigt auch, wenn ich das jetzt hier runterratter, aber es sind einfach echt ein Haufen Infos. Und auf dieser Website kann man fast nur mit einem Code Ticketkontingente kaufen. Sprich, ohne Code sind, glaube ich, jetzt schon die Kontingente weg. Also sprich, man braucht entweder einen Code von der Fulmo Crew, von der 21 Crew oder von der Blocktrainer Crew. Und unser Code ist, wer hätte es gedacht, 21 als Wort ausgeschrieben.
ganz sicher.
Wir haben tatsächlich ein Kontingent für unsere Community gesichert von ungefähr 42 Tickets. Ja, beim Blocktrainer ist es, glaube ich, ähnlich und bei Fulmo auch. Definitiv first come, first serve. Ja. Also guckt da so schnell wie möglich rein, sobald ihr das hier hört, weil das ist in dieser Folge jetzt exklusiv als erstes angekündigt. Das heißt, wer die Folge früh hört, der kann zuschlagen. Wir werden das erst am nächsten Tag, am Mittag irgendwann in den Chat posten, falls dann überhaupt noch Kontingent übrig ist. Der Ticketpreis sind 121 Euro für das Ticket an sich. Es gibt da noch mehrere Optionen. Das seht ihr dann, wenn ihr euch weiter durchklickt bezüglich Übernachtung, T-Shirt und so weiter und so fort. Man kann allerdings nur mit Bitcoin zahlen, On-Chain und Lightning. Also ladet da nochmal eure Wallets auf mit entsprechend vielen Satz. Und ihr wisst Bescheid, Spend and Replace. Anreise ist, soweit ich das weiß, ab Freitagmittags, nachmittags. Wer sich einbringen will beim Aufbau und so weiter und so fort, der kann sich direkt an die E-Mail-Adresse von der Bitcoin-Zitadelle, von der dann auch die Bestätigung fürs Ticket kommt, der kann sich dort melden und der kann Bescheid geben, wenn er helfen möchte mit irgendwelchen Dingen. Das kann sein Aufbau, das kann sein DJing, das kann sein, er will dort eine Party machen, er will dort einen Vortrag halten, was auch immer. Wer irgendwie mithelfen will oder sich beteiligen will, der soll sich melden. Das ist, wie gesagt, ein Community-Event, also erwartet da nicht irgendwie eine krasse Hochglanzproduktion, ja, so wie der Daniel das hervorragend mit der VOB vielleicht gemacht hat, sondern das wird einfach wirklich ein Community-driven Event.
Man muss zu der Location auch sagen, ich weiß nicht, hatten wir das schon erwähnt, das findet im Schloss Burgenscheidungen statt und da war es Jeff, glaube ich, auf der Website auch nochmal sehr wichtig, darauf hinzuweisen, man darf sich da jetzt nicht ein prunkvolles Schloss vorstellen, wo alles hübsch und gemacht ist, sofern ich das richtig mitbekommen habe, ist das alles sehr rustikal und eher noch in der Wiederaufbauphase, ne? Also das ist absolut, es gibt da wohl auch Zimmer, in denen man übernachten kann, aber das ist jetzt nicht das prunkvolle Jagdschloss, was man vielleicht erwartet.
Absolut. Also kommen wir nachher noch kurz. Sagt er, ne? Genau, kommen wir nachher noch kurz dazu, aber da hat der Dennis schon recht. Also es gibt da verschiedene Optionen mit entweder man sichert sich einen Platz auf dem ganz normalen Campingplatz oder man sichert sich eben ein in Anführungsstrichen Zimmer in diesem Schloss. Aber das ist, wie gesagt, also erwartet da nicht ein Hotelzimmer mit eigenem Bad und so weiter und so fort, ne, sondern da gibt es irgendwie Duschen für alle und die Zimmer sind einfach auch nur ein Dach über dem Kopf, ja, und eine Matratze irgendwo. Also erwartet da wirklich nicht irgendwie Hotelzimmer-Grade Unterkunft. Genau, was vielleicht noch sein kann, sei jetzt inoffiziellerweise mal gesagt, es kann sein, dass ein Kartenkontingent noch nachkommt, ja, einfach nur, damit ihr das mal gehört habt und vielleicht auf der Lauer seid, aber das ist nicht sicher, das bedeutet wirklich, wenn ihr das hier hört, ab schnell ans Handy auf bitcoin-zitadelle.de und Feuer und euch das Ticket sichern. Ja, wir haben auch noch kein abschließendes Programm. Man muss sagen, das wurde alles sehr, sehr spontan jetzt die letzten Wochen mit extrem viel Arbeit aus dem Nichts hochgezogen. Aber es wird natürlich Vorträge geben, gegebenenfalls von Gigi und Dennis, je nachdem, ob sie es schaffen. Joko und Markus haben zusammen einen Vortrag geplant. Wir sind noch daran, weitere für Vorträge begeistern zu können. Der Oliver Gugger von Lightning Labs, der wird auch kommen. Also freut euch auf ein... Zwar auf ein Programm, aber nicht irgendwie, dass ihr 24 Stunden durchgefüttert werdet mit High-Quality Entertainment, sondern wie gesagt, wir sitzen da auch mal ums Lagerfeuer und genießen einfach diese Zeit.
Sehr nice. Campen mit Freunden und wegen den Schlafgelegenheiten. Ich gehe davon aus, dass alle Bitcoiner es eh gewohnt sind, am Boden zu schlafen, weil wer noch Stühle und Betten zu Hause hat, der macht sowieso alles falsch, meiner Meinung nach.
Das schaut Bitcoin. Ich muss auch sagen, also wir hatten das ja, ich glaube, das war kurz nach dieser Miami-Sonderepisode mit Jeff, die ich da gemacht hatte, wo wir am Ende auch nochmal drüber gesprochen hatten, dass es einfach mal geil wäre, überhaupt wieder zusammenzukommen, keimte ja auch diese Idee auf. Und seitdem wurde es auch erst geplant. Ne? Und wenn ihr euch erinnert, das ist noch nicht wirklich lang her. Von daher ist es, glaube ich, der Organisationsplanungsqualität von Jeff und dem Fulmo-Team und vielen fleißigen Helfern in der Community zu verdanken, dass dieses Event jetzt überhaupt in so kurzer Zeit an den Start gebracht wurde. Und uns allen dürstet es wahrscheinlich danach, einfach zusammenzukommen. Und da muss es nicht mal ein hochglanzpoliertes Event geben mit mannigfaltigem Programm und vielen hochnamigen oder hochrangigen Vorträgen, sondern einfach wirklich zusammensitzen, zusammen eine gute Zeit haben und Sommersonne und Satoshi genießen.
Ja, wunderbar.
Habe ich mega Bock drauf.
Genau. Ich glaube, jeder hat da mega Bock drauf und ich will von meiner Seite aus nur sagen, mich freut das einfach ganz gewaltig zu sehen, dass sich da was tut, dass generell die Community motiviert ist, was anzustarten, dass so viele verschiedene Leute von verschiedenen Ecken da dabei sind, wirklich innerhalb von kürzester Zeit was aus dem Boden zu stampfen. Und ich beobachte das ja nur aus der Ferne, bin ja kaum involviert, weil ich einfach mich selbst in zu vielen Dingen involviert habe und somit in der 21 und in der deutschen Community ja fast schon nur mehr am Rande bin. Und das war ja auch mein Plan über die letzten, weiß nicht wie vielen Folgen, mich etwas dezentralisieren. Und mich freut das einfach, dass das wunderbar funktioniert hat und jetzt wirklich so viele Leute aus der Community, die da mittendrin sind, statt nur dabei und solche Dinge organisieren und eben auch bei anderen Dingen wie bei den Community-Videos dabei sind. Und das ist einfach wundervoll zu sehen.
Absolut, ey. Also an der Stelle auch nochmal danke an alle, also vor allem hier das Fulmo-Team, das Gas gibt, ja, Luisa und wer nicht alles da mit dran arbeitet, der Blog-Trainer, also Roman, René und so weiter und so fort. Noch kurz die restlichen Infos vielleicht. Der Twitter-Account ist BTC Zitadelle. Es wird auch für alle Leute, die Tickets gekauft haben, eine Telegram-Community geben, einfach um sich auszutauschen, Infos auszutauschen und so weiter und so fort. Wie Dennis schon gesagt hatte, ist das im Schloss Burg Scheidungen in dem gleichnamigen Ort. Das ist in der Nähe von Leipzig und die nächsten Bahnhöfe, wenn ich das richtig verstanden habe, sind Lauenburg oder Halle. Also guckt da, wie lange ihr für die Anreise bräuchtet, ob das was sein könnte für euch oder nicht. Aber ich persönlich glaube, dass diese 42 Tickets, die wir haben, relativ schnell vergriffen sein werden. Ganz kurz noch zu den Ausstattungen. Wie wir gesagt hatten, man kann Raum oder dieses Camping buchen. Räume sind, wie gesagt, sehr, 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 sehr basic. Campingplatz
sehr, sehr
ist
auch basic, auf also sehr, sehr based. Sind sie sehr based?
Der Campingplatz ist draußen auf einer Wiese vor dem Schloss. Das ist auch relativ cool. Man kann sogar auch mit eigenem Camper kommen, also ist auch eine Option, und dann in der Nähe von dieser Wiese parken. Oder eben auch, man nimmt sich ein komfortables Hotel, dann ist man allerdings 20 bis 30 Minuten entfernt. Also das muss man einfach dann nachts und morgens einkalkulieren. Und für Essen und Trinken ist tatsächlich gesorgt. Also es gibt da komplett einen Caterer, das ist im Ticketpreis mit drin. Dank unserer lieben Sponsoren, die das möglich gemacht haben. Ja, und es gibt sogar vegetarische und auch vegane Gerichte für die, die das benötigen. Und die eben genannten Hauptsponsoren, die uns da wirklich geholfen haben, das umzusetzen, sind unter anderem als Hauptsponsor unser geliebtes Pocket Bitcoin, ja, der Stacking-Service von Bitcoinern für Bitcoiner, die sich das nicht haben nehmen lassen, da der Hauptsponsor zu sein, finde ich persönlich sehr, sehr cool. Und die weiteren Sponsoren sind unter anderem shopinbit.de, kennt ihr sicher auch oder habt ihr schon mal gehört, zumindest wenn ihr fleißige 21 Community-Mitglieder seid. Stell Lawrence mit seinem Online-Shop, er hat da tausende Produkte, man kann alles mit Bitcoin bezahlen, ja, und ich glaube auch alles oder zumindest das meiste sogar mit Lightning, sehr, sehr cool. Dann ist Nuri mit an Bord, ehemals Bitwala, ja, das ist ja der Bitcoin-Service, wo man Bitcoin kaufen kann und ein Bitcoin- und Euro-Konto hat und das mit einer Kreditkarte verknüpfen kann. Und dann ist auch noch LastBit mit dabei, die machen was Ähnliches, nur etwas cooler und moderner, und zwar ist es einfach von null auf aufgebaut als Banking und Bitcoin, also man kann da Bitcoin und Euro-Payments von der Kreditkarte aus machen, man kann seine Kreditkarte mit Lightning aufladen, also mit Sats aufladen, kann Bitcoin senden und empfangen via Lightning, sehr, 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 sehr cooler Service, die sind gerade noch in der Beta-Phase, ich bin sehr gespannt, wie das anzieht, wenn die mal richtig live gehen. Und natürlich, wer hätte es gedacht, ist auch Shift Crypto dabei, der Hardware-Wallet-Hersteller, unser Sponsor, unsere Hardware-Wallet-Empfehlung. Und nicht zuletzt, es ist natürlich doof, dass ich das jetzt vorlese, aber unser Schrägstrich, mein Verlag, Aprico Media, wir sind auch Sponsor, euer Bitcoin-Verlag und euer Zentrum für Bitcoin-Bildung. Ja, das sind so die 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sponsoren. Wie gesagt, Hauptsponsor Pocket Bitcoin. Das wird sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank nochmal an alle, die da gesponsert haben, die das ermöglichen, die auch wirklich humane Ticketpreise ermöglichen, sonst wäre das tatsächlich recht teuer gewesen. Und damit hat sich es jetzt auch. Jetzt sind wir durch. Jetzt können wir mal mit der Folge anfangen, ne?
Ja, super. Halbe Stunde am Aufnehmen. Und jetzt geht's los.
Nein, wobei aber es sei noch gesagt, so, wenn jetzt alle Punkte mal durch sind, wirklich, also ich hoffe auch, ich kann es übers komplette Wochenende da sein, aber hey, holt euch da ein Ticket. Das wird mega cool. Ich freue mich sowas von dermaßen da drauf. Super cool, wie schnell das organisiert wurde. Ich glaube, das wird richtig, richtig gut.
Ja, absolut. Ich kann das auch nur nochmal wiederholen, die Dinge, die ich nach Miami gesagt habe. Also wenn ihr euch das irgendwie auch obsec-technisch leisten könnt, zieht das durch. Es gibt fast nichts Cooleres, als mit Bitcoinern einfach abzuhängen, Spaß zu haben, über Bitcoin und die Welt zu philosophieren und sich einfach etwas näher kennenzulernen, sich besser kennenzulernen und sich auszutauschen. Also große Empfehlung von meiner Seite aus, an solchen Events teilzunehmen.
Jo, und nochmal, unser Ticket-Kontingent-Code lautet 21 als Wort ausgeschrieben. Und falls es da nichts mehr gibt, könnt ihr ja vielleicht diese Heuristik nehmen, um andere Kontingent-Pools anzuzapfen.
Du, willst du damit sagen, dass unser Code fast zu erraten gewesen wäre?
Ja, gut. Okay, kommen wir zum Mempool-Wetterbericht. Den hat Egge uns nämlich dieses Mal freundlicherweise wieder geschickt, nachdem er den ja letztes Mal live hier präsentiert hat. Nun heute wieder als Aufnahme. Viel Spaß.
Hallo und herzlich willkommen zum Blog-Report von heute. Auch heute lässt der Blick auf die Mempool-Wetterkarte nicht auf sommerliches Strandwetter hoffen. Dicke Wolken bedecken den Transaktionswartebereich. Doch bisher wächst der Backlog nur langsam und während die Transaktionsgebühren immer weiter steigen, gab es bisher keine Stürme und plötzliche Unwetter. Grund hierfür ist das geringe Transaktionsvolumen. Aktuell müssen für eine zügige Bestätigung 60 bis 70 Sets pro V-Byte eingerechnet werden. Grund für die dicke Wolkendecke ist der langsame Abtransport der Bitcoin-Transaktion, mit anderen Worten das langsame Netzwerk. Die chinesischen Miner sind noch immer mitten in der Migration und das Netzwerk hat sich noch nicht an die fehlende Hashrate angepasst. In den letzten 24 Stunden wurden lediglich 83 Blöcke gefunden, was einer Blockdauer von ca. 17 Minuten 20 entspricht. Durch den enormen Rückgang der Hashrate werden wir in wenigen Tagen voraussichtlich die größte negative Anpassung der Mining-Schwierigkeit in der Geschichte der Bitcoin-Blockchain sehen, welche laut aktuellen Schätzungen ca. minus 26% betragen wird. Das Retargeting ist noch 275 Blöcke entfernt und wir erwarten es in ca. 3 Tagen. Bis zum nächsten Blog-Report. Stay safe.
Ja, und damit wären wir dann auch direkt beim Hauptthema diese Woche, nämlich dem sich nach dem Mining-Verbot in China anschließenden Migration der Miner aus China heraus, beziehungsweise ob diese so stattfindet, wohin sie geht, etc. Was sind da denn für euch so die Themen, die diese Woche vor allem im Vordergrund standen oder die Takes, die euch am wichtigsten sind?
Gute Frage. Es ist nach wie vor etwas schwer, da rauszufinden, wie ist das generelle Sentiment in China, was passiert alles genau wirklich, wo gehen die Miner hin, wo werden sie wieder online gehen, wann werden sie wieder online gehen, ist der Ban wirklich für alle Zeiten oder kann man in ein paar Monaten mit einer Änderung rechnen. Also ich höre von meinen Quellen alle möglichen Vermutungen und Theorien, aber natürlich, so wie es jetzt aussieht, es ist ganz viel in Bewegung, ganz viele Miner werden eingepackt, ganz viele Miner gehen in andere Länder und was für mich allerdings das mehr oder weniger das Interessanteste ist, man kann es sehen als ein als die erste wirklich große Nation-State-Level-Attacke, auch wenn es kein direkter Angriff war, aber es ist so mehr oder weniger okay, wir nehmen das größte Land mit der meisten Hash-Power und verbieten Mining und somit nehmen wir diese ganze Hash-Power vom Netzwerk weg. Und jetzt zu beobachten, wie das Netzwerk eben darauf reagiert, ist für mich sehr, sehr spannend. Und wie wir eben im Wetterbericht gehört haben, steht eine Schwierigkeitsanpassung bevor, also das Difficulty Adjustment wird diesen Hashrate-Drop sozusagen schlucken. Und ja, es gibt da einige wilde Theorien von verschiedenen Bitcoinern. Keine Ahnung, wer will da was Genaueres dazu sagen? Ich will da mal keinen FUD verbreiten.
Jetzt sind wir, werden wir den einen FUD los, dann kommt schon gleich wieder das nächste um die Ecke. Ich habe diese wilden Theorien da auch nur mit aufgenommen, weil ich, also nicht mal, um das zu unterstützen, sondern natürlich bieten sich in so einer Situation, also jetzt quasi der größte Hashrate-Drop der Bitcoin-Geschichte, bietet sich da das Szenario eben, um ja wilde Dinge auch zu diskutieren. Ne? Und es gibt ja durchaus auch Leute, die da vermuten, dass damit einhergehend vielleicht so eine 50%-Attacke im Spiel ist, ne? Weil man kann ja nicht mal abschließend sagen, dass diese Hashrate auch wirklich China verlässt, sondern es wäre ja rein theoretisch auch durchaus möglich, dass parallel halt eine weitere Chain gemeint wird. Und solche Takes fand ich in dem Zusammenhang auch ganz spannend zu lesen, weil sie halt, also ich finde immer alles, was so außerhalb des üblichen Konsens darüber, wie sich so ein Thema halt abspielt, finde ich genauso spannend, weil das sind alles Dinge, die mindestens in der Theorie auch mal durchdacht werden sollten, ne? Weil all das ist halt auch ein möglicher Angriffsvektor gegenüber Bitcoin und keine Ahnung. Also ich kann mir beispielsweise, selbst wenn ich das jetzt für nicht allzu realistisch halte, kann ich mir auf der anderen Seite eben halt auch nicht erklären, warum China so einen Move eingeht und warum sie einfach, sollte Bitcoin sich weiter so entwickeln und komplett zum Fliegen kommen, dieses Risiko eingehen, da komplett den Anschluss zu verpassen. Ne?
Aber du denkst auch wie ein Bitcoiner und nicht wie ein autoritärer Nation State, weil China ist gerade dabei, ihre eigene Form des digitalen Yuan einzuführen und also das läuft schon und die ersten der erste Rollout hat schon stattgefunden und ich glaube, das ist die Hauptmotivation, um Bitcoin einfach in den Hintergrund zu drängen und Bitcoin sozusagen im eigenen Land den Gar auszumachen. Aber natürlich, ich bin auch ein Fan von den verrückten Theorien, zumindest als Gedankenexperimente, denn wie würde denn, wenn einmal eine große 51%-Attacke gestartet werden würde, wie würde das aussehen? Und wahrscheinlich würde es so in der Richtung aussehen. Und es ist, wie gesagt, sehr schwer, vor allem bei allen News, die aus China kommen, zwischen Staatspropaganda und der Wahrheit zu unterscheiden. Also, wie du eben auch gemeint hast, woher wissen wir, dass die Hashrate überhaupt China verlässt? Die einzigen Quellen, die wir haben, sind verschiedene Leute, die mit chinesischen, also verschiedene westliche Leute, die mit chinesischen Mining-Firmen zusammenarbeiten. Und das hört man dann eben auch über 2, 3, 4, 5 verschiedene Hops und muss das dann quasi einfach glauben, dass das wirklich alles gerade passiert und die alle offline geht. Natürlich sieht man es in der Hashrate, aber wie du eben gesagt hast, wenn man extrem paranoid ist, könnte man sich auch vorstellen, dass das alles staatlich gesteuert ist und die Miner nach wie vor an irgendwas rummeinen und die einfach nur von der jetzigen Chain sozusagen weg sind. Ja, sind interessante Überlegungen.
Also absolut, ich stimme da auch dem Dennis in großen Teilen zu. Also aus geopolitischer Sicht verstehe ich es überhaupt nicht, wenn es so ist, wie es gesagt wird. Ja, deswegen muss ich fast auch, also ohne jetzt FUD verbreiten zu wollen, aber zumindest irgendeinen durchdachteren Schachzug dahinter sehen, weil gerade auch nach solchen, Aussagen wie Peter Thiel zum Beispiel gemacht hat, ja, sagt irgendwie, Bitcoin ist ein geopolitisches Werkzeug, mit dem China versuchen könnte, den US-Dollar zu stürzen. Das ist einfach seltsam, wenn es wirklich einfach genauso wäre, wie es jetzt gerade gesagt wird, ja, sie verbieten halt Mining und fertig. Es wäre strategisch richtig dumm.
Es ist halt ein, also es kommt einem halt zu einfach vor, ne? Und genau. Ich finde es, wie gesagt, mindestens halt spannend, auch mal solche Dinge zu durchdenken. Und ja, auf der anderen Seite wissen wir auch, wie dumm oder kontraproduktiv aus unserer Sicht meistens Staaten auch handeln können. Und wie Gigi schon gesagt hat, man denkt da wahrscheinlich eher wie ein Bitcoiner lieber zweimal zu viel über Angriffsszenarien nach. Nichtsdestotrotz kommt mir das an der Stelle halt, wie gesagt, einfach zu einfach vor.
Es sei halt auch gesagt, oder? Ich würde China jetzt nicht unbedingt in diesen, also klar, Staaten sind immer langsam und nicht immer die hellsten in vielerlei Hinsicht, ja, weil sehr, sehr träge, aber ich würde China da nicht unbedingt dazu zählen. Ich meine, da gibt es ja diesen 100-jährigen Plan, oder? Also die planen auf sehr, sehr lange Zeit, wie sie die Weltmacht werden können, und es würde mich schon wundern, wenn man bei so einer Erfindung, so was Weltveränderndem wie Bitcoin, so einen absolut dämlichen Fehler begeht, ja.
Aber schau, wenn die Bevölkerung die Möglichkeit hat, Bitcoin zu minen, dann bringt das dem chinesischen Staat nichts, sondern nur den Individuen, die in China dort leben.
Und naja, gut, aber es gibt ja mega viele Firmen dort, die zum Teil dem Staat gehören.
Ja, auch. Aber es ist viel einfacher. Der 4D-Schachzug ist, du führst einen komplett zentralisierten, von dir selbst gesteuerten digitalen Yuan ein, eine sogenannte CBDC, eine Central Bank Digital Currency. Du kannst damit machen, was du willst. Du musst in deinem eigenen Land nicht Bitcoin minen. Du druckst dir einfach deine digitalen Yuan und kaufst Bitcoin für deine Staatsreserven geheim. Und
ja, gut, okay.
In deinem Land bleiben arm und niemand weiß was davon. Das wäre der 4D-Schachzug, aber ich glaube eigentlich nicht an 4D-Schach. Ich glaube eben, oft sind die einfacheren Erklärungen, die näher an der Wahrheit sind. Aber wer weiß, also es wäre nicht das erste Mal in der Geschichte der Großen und Mächtigen, dass da irgendwelche komischen Dinge passieren und große, wie soll ich sagen, verzwickte Schachzüge gespielt werden. Aber die Zeit wird es zeigen.
Ja, gut. Spannend fand ich noch, und wir hatten das letzte Mal, als es ein größeres Difficulty Adjustment gab, ja den Punkt, dass das Ganze gedeckelt ist. Ich wusste da noch nicht mal was von Bescheid, und ich weiß auch nicht, ob wir es, als wir es letztes Mal besprochen haben, richtig besprochen haben. Also in dem Zuge, dass dies halt eben jetzt der größte Hashrate-Drop der bisherigen Bitcoin-Geschichte war, kam auch noch mal dieses Thema auf, wie diese Deckelung denn aussieht. Und es ist, ich meine, letztes Mal hatten wir gesagt, es ist quasi auf 25% plus oder minus gedeckelt, und dem ist nicht so. Also es ist quasi hoch auf 4x beziehungsweise runter auf 4x gedeckelt, und das heißt, dass wir quasi um 75% fallen könnten oder um 400% uns steigern könnten, und das ist die Deckelung. Also das ist nicht dieses...
Ich glaube, historisch haben wir einmal die Deckelung nach oben erreicht, wo das mit GPU-Mining losging. Ich kann mich erinnern, da etwas darüber gelesen zu haben. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, einmal haben wir die Deckelung schon erreicht, nach unten allerdings glaube ich nicht. Und das wird jetzt eben, wird dieses Mal wahrscheinlich auch nicht passieren, aber das wird eben jetzt der größte Drop sein, den wir bis jetzt gesehen haben.
Genau, konkret, wie Egge das eben im Wetterbericht gesagt hat, sieht es nach -26% Difficulty Adjustment aus. Und nochmal eben zu dem Punkt eben, ne? Also -75, also ein Runtergehen auf 25% dessen, was wir bisher haben, wäre da eben nach unten das Limit.
Jo, das war mir so auch nicht bewusst, ne? Das ist, glaube ich, ganz, ganz viele haben das falsch verstanden.
Ja. Gut, okay, aber das Ganze hat natürlich auch gute Seiten. Wir wären ja keine richtigen Bitcoiner, wenn wir nicht auch die guten Seiten an so einer Geschichte sehen würden. Und zum einen ist das natürlich so, dass dieses China-Zentralisierungsfad damit dann, zumindest wenn die Mining- oder Hashpower China verlässt, dann damit sich endlich mal beenden lassen sollte. Weil wenn man den Bildern und Stories glauben darf, dann verabschiedet sich natürlich der Großteil der Hashrate jetzt Richtung Kasachstan, die USA und wo es sonst noch günstige Energie gibt.
Ja, es gibt ja dieses Meme, everything is good for Bitcoin oder this is good for Bitcoin. Also alles, was passiert, ist irgendwie gut für Bitcoin. Und da sieht man es auch wieder, mehr oder weniger, egal was passiert, es ist auch wieder gut für Bitcoin. Weil es hat eben geheißen, ja, Bitcoin Mining passiert nur in China und in China nur mit dreckiger Kohleenergie und keine Ahnung was. Und ja, diese FAT-Theorie, der geht jetzt an den Kragen, weil so wie es aussieht, wird so schnell kein Mining mehr in China passieren und somit ist eben, wie Dennis auch schon gesagt hat, Mining in Zukunft besser dezentralisiert und höchstwahrscheinlich der gesamte Energiemix auch etwas grüner und immer wieder cool zu sehen, dass mehr oder weniger egal was passiert, irgendwie schlägt Bitcoin selbst da dann Vorteile draus und es ist im Endeffekt dann auch gut für Bitcoin.
Ja, ein weiterer Punkt, warum sich die Dezentralisierung auch erhöhen dürfte, selbst wenn Hashrate noch nicht mal China verlässt, ist auch, dass durch dieses Adjustment jetzt dann auch wieder ältere meiner Generation wieder profitabel werden. Und die liegen wahrscheinlich noch irgendwo rum. Ich muss zugeben, ich bin nach wie vor noch weiter nicht so bewandert in diesem ganzen Mining-Bereich. Von daher ist auch das eher so als theoretischer Punkt zu verstehen. Aber wie gesagt, jetzt lassen sich auch wieder ältere Generationen einstecken und damit dann auch wieder profitabel Bitcoin minen. Genau, und ansonsten würde ich halt einfach sagen, TikTok next block, ne? Also Bitcoin läuft einfach weiter und selbst wenn jetzt so ein großer Hashrate-Drop daherkommt, konnten wir jetzt diese Woche über feststellen, da tut sich trotzdem nicht viel, außer dass die Blöcke halt etwas langsamer reinkommen.
Ja, Bitcoin doesn't care, also eben Honey Badger doesn't care. Das ist so mehr oder weniger egal, was passiert. Das Netzwerk läuft weiter und da sieht man eben, wie resilient das ganze Ding ist. Es ist einfach unglaublich. Also man kann da ein ganzes Land offline nehmen gleichzeitig und das ganze Ding läuft weiter, als wäre quasi nichts passiert. Mhm.
Jo, dann lief mir diese Woche noch über den Weg, dass Tansania sich zumindest in Sachen Kryptowährungen geäußert hat und sie da nach dem ursprünglichen Verbot im November 2019 nun jetzt wohl erwägen, eine Digitalwährung einzuführen. Dabei lassen sie aber quasi offen, ob sie da was Eigenes machen wollen, also quasi eine CBDC mitmeinen oder ob sie da auch Schritte in Richtung Bitcoin oder irgendwelche anderen Cryptocurrencies, wie sie es in dem Artikel nennen, erwägen. Spannend fand ich aber, dass sie durchaus sagen, dass diese Debatte um El Salvador und alles, was da jetzt passiert, diese Diskussion wieder angeregt hat und wie gesagt, sie hatten es erst kürzlich, nämlich im November 2019, verboten und der neue Präsident, der jetzt nach dem Tod seines Vorgängers im März oder seit dem März im Amt ist, hält diesen Vormarsch von digitalen Währungen für unaufhaltsam und wahrscheinlich wird Tansania mit eins der nächsten Länder sein, aus denen man dazu Näheres dann hört.
Ist halt krass, oder jetzt gibt es zum ersten Mal irgendwie das diametrale Gegenteil auch zu Ländern, die irgendwie vorhaben, Bitcoin komplett zu verbieten oder so. Ne? Die müssen sich jetzt fragen, so, warum gibt es mindestens ein Land, das einfach das exakte Gegenteil davon gemacht hat und ist unsere Seite vielleicht die falsche Seite der Geschichte? Finde ich noch spannend.
Ja, ist auf jeden Fall spannend und es ist eben, also der Elefant steht jetzt im Raum und man muss sich irgendwie mit dem Thema beschäftigen und man muss sich auch die Frage stellen und die Frage beantworten, warum macht El Salvador das? Warum, also was passiert da gerade und warum, wenn man in einer ähnlichen Situation ist, wenn man zum Beispiel eben von der Macht des US-Dollars abhängig ist und nicht selbst seine eigene Währung drucken kann, nicht den Selbstvorteil genießt, wie eben das in El Salvador ist, warum springt man nicht auch auf diesen Zug auf und kapselt sich quasi von diesem anderen Land, von dem man abhängig ist, ab und springt auf das Bitcoin-Netzwerk mit auf.
Ja, Alex Gladstein hat diese Woche da ja auch wieder einen richtig guten Artikel zugeschrieben. Da ging es zwar nicht um diese Situation in El Salvador, sondern eher um das, was Frankreich in ihren afrikanischen Kolonien macht. Und seit heute, soweit ich das richtig mitbekommen habe, Fab, gibt es diesen Artikel auch übersetzt bei euch in der Mediathek, richtig?
Welchen meinst du jetzt?
Den letzten Alex Gladstein-Artikel.
Mit dem Kolonialismus, ja, genau.
Richtig. Der
ist heute live gegangen. Da wieder riesen Dankeschön an Junior Mind und Action Slaves sind die Twitter-Handles, glaube ich. Ja, mega cool, also was da aus der Community alles kommt. Ich muss auch die Tage noch vom Leo wieder zwei Artikel freigeben. Ist super cool, das hilft uns so. Und das hilft vor allem einfach so vielen Leuten, die da neu reinkommen. Das ist, wir haben jetzt bald wirklich, sind wir so weit, dass man eigentlich für jedes FAT-Thema oder egal sei es gesellschaftlich, Energiefahrt, was auch immer, irgendwie einen guten deutschen oder auf Deutsch übersetzten Artikel hat, den man mal schillen und empfehlen kann. Das ist einfach super, super wertvoll und hilft uns allen am Ende des Tages.
Ja, was ich an diesem und den letzten Alex Gladstein-Artikeln so mega wichtig finde, ist, dass der sich noch nicht mal in erster Linie Bitcoin widmet, sondern vor allem halt aufzeigt, was denn im Fiat-Geldsystem so los ist, ne? Und man kann es am Ende nicht anders nennen als quasi so eine Art modernen Kolonialismus, den Frankreich gegenüber den afrikanischen Staaten da da hegt. Und also auch dieser Artikel ist wieder super, super gut zu lesen und gibt es auch von Guy Swan als Hörfassung. Von daher, das ist auch wieder eine halbe Stunde gut investierte Zeit, um auch zu verstehen, warum dann eben diese Staaten oder El Salvador, die ja auch dann an den US-Dollar geknüpft sind, halt diese Schritte erwägen, ne? Wenn du keine eigene Währung hast, dann fällt es halt viel leichter, überhaupt dich dafür zu motivieren und diese ganzen Dinge halt zu machen, um dich auf einen besseren Weg zu bringen, weil du ansonsten bist du halt immer auch in, ja, quasi in so einer monetären Geiselhaft, ne? Mhm,
absolut, absolut. Und ich glaube, wie gesagt, eben die Gespräche, die sind hinter den Kulissen am Laufen. Also es gibt da mehrere Senatoren und auch Präsidentschaftsberater und so weiter und so fort, die da genau wissen wollen, was los ist. Und soweit ich weiß, gibt es eben schon einige Unterlagen inzwischen, die von Bitcoinern zusammengestellt worden sind, auch in verschiedenen Sprachen, auch eben auf Spanisch übersetzt, um diesen Leuten beizubringen, was da gerade passiert und warum Bitcoin so wichtig ist und warum Bitcoin eventuell auch für Land X eben wichtig sein könnte, also warum das auch für dein eigenes Land wichtig sein könnte. Und ich glaube, da ist gerade einiges in Bewegung und mich würde es nicht wundern, wenn in den nächsten Monaten da noch weitere News aus dieser Ecke kommen. Also ich habe da jetzt keine Insider-Infos, das ist reines Bauchgefühl, aber wie gesagt, es würde mich nicht wundern, wenn mit El Salvador da etwas losgetreten wird, was in den nächsten, ich sage mal, 6 bis 12 Monaten noch einige Wellen schlagen wird.
Ja, und also ich finde es auf der einen Seite sehr, sehr schön zu sehen, dass das halt eben ein Movement ist, was vor allem von den Staaten getrieben wird, die im aktuellen System halt viel zu kurz kommen, unterdrückt werden oder rausgedrängt werden. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch sehr, sehr traurig zu sehen, dass eben die Länder, die wir beispielsweise bewohnen, da halt quasi so absolut den Anschluss verlieren, ne? Also klar ist das natürlich dadurch motiviert, dass sie auch von diesem System, wie es aktuell herrscht, absolut profitieren. Aber wenn man jetzt mal das Gedankenspiel aufmacht und das alles so weiterlaufen sollte, dann, ja, keine Ahnung.
Dann müssen wir umziehen, Dennis. Dann müssen wir das, die Surfshorts auspacken und das Board wachsen und einfach in so ein Land umziehen.
Gut, ist vielleicht auch keine schlechte Option, sofern es dann geht, man das familiär machen kann oder überhaupt noch aus dem Land rausgelassen wird.
Genau, falls man überhaupt noch in ein Flugzeug darf.
Richtig. Na gut, warten wir, was da kommt, aber wie gesagt, in erster Linie erstmal schön zu sehen, dass das eben so ein Grassroots-Movement ist. Ja, dann, wo wir vorhin schon bei Veranstaltungen waren, es gibt eine weitere Veranstaltung, die diese Woche angekündigt wurde. Und zwar findet die am 21.07. statt und da geht es um The B-Word. Und das ist eine Bitcoin-fokussierte Initiative, bei der es vor allem darum geht, Institutionen und ich glaube, teilweise sogar auch Staaten darüber aufzuklären, was Bitcoin ist, was man damit machen kann. Und ich glaube, sie sagen auch, dass sie sich quasi vor allem diesen ganzen FAT-Themen widmen wollen und das Ganze nochmal weiter aufspannen und besser erklären wollen. Und wer ist die? Das ist ARK Invest, Square und Paradigm, die diese Veranstaltung quasi aufgezogen haben. Und so finden sich unter den Speakern Cathie Wood von ARK Invest, Jack Dorsey, der Square vertritt, John Newberry, Adam Beck, Nick Carter und Lynn Alden werden da sprechen. Und da kann man sich ja vorstellen, um was für Themen es da so gehen wird. Also das sind quasi so die großen Narrative, die da behandelt werden.
Ja, ich glaube, Square hat das ja relativ groß angekündigt. Und ich glaube, Jack Dorsey und Elon Musk hatten da ein kurzes Geplänkel auf Twitter, oder? Wo das dann angekündigt wurde, hat Elon Musk in den Kommentaren rumgetrollt und Jack hat dann gemeint, ja, du kannst ja dazu kommen und wir können einmal so richtig ordentlich über Bitcoin reden und das durchbesprechen. Und ich glaube, er hat dann auch da so halb zugesagt. Weiß da jemand was Genaueres dazu? Ich habe nur so irgendwie die Troll-Kommentare und das Drama mitbekommen.
Ja, ich habe das auch nur, was du gerade erzählt hast, auf Twitter gesehen und mal sehen, was daraus wird.
Schauen wir mal, was da passiert. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er auf der Konferenz auftaucht, aber vielleicht gibt es ja mal einen One-on-One-Podcast oder sowas in der Richtung zwischen Jack Dorsey und Elon Musk. Das wäre auf jeden Fall interessant, da mal mit reinzuhören.
Ja, ich finde, dass alles, was sich rund um Elon gerade so abspielt, auch wenn es ein bisschen weniger wird, finde ich einfach sehr anstrengend, weil es sich irgendwie wie doch arg hartes Getrolle anfühlt und da auch wenig Sinnvolles dabei zu sein scheint.
Ja, es ist anstrengend, ist, glaube ich, das richtige Wort.
Ja, ich habe mich da heute gerade, als ich das hier für die Folge recherchiert habe, mit einer E-Mail-Adresse angemeldet. Ich weiß nicht, ob man das muss. Das ist halt ein rein virtuelles Event. Wahrscheinlich kriegt man da dann Infos dazu und hört noch mal kurz vorher was. Ja, guckt es euch an, meldet euch an. Wird sicherlich sehr interessant.
Jo, ich habe noch eine etwas traurige News, will es trotzdem kurz ansprechen. Und zwar ist einer von den Bitcoin-OGs diese Woche ums Leben gekommen. Und zwar ist das Mircea Popescu. Und es ist eine sehr kontroverse Figur. Ich bin mir nicht sicher, wie viele von unseren Hörern ihn kennen. Ich habe schon seit Ewigkeiten auf Bitcoin Resources einen Artikel von ihm verlinkt. Und zwar heißt er Stage N, Bitcoin Exists. Und er war einer der ersten, meiner Meinung nach, einer der ersten großen Denker quasi, einer der ersten, unter Anführungszeichen, Bitcoin-Philosophen, der über solche Dinge geschrieben hat, dass eben Bitcoin als eigener souveräner Staat zu verstehen ist, Staat im Cyberspace sozusagen. Und dass Bitcoin ein Phänomen ist, das nur wachsen kann und nicht umzubringen ist sozusagen. Und er ist eine sehr kontroverse Figur und hatte auch sehr viele anstoßende und auf jeden Fall kontroverse Ideen. Das ist jetzt eine Untertreibung. Viele bezeichnen ihn auch als einen der ersten Toxic Maximalist, also einer der ersten Toximalisten sozusagen. Und weil es innerhalb von einer Woche die zweite große Figur im Bitcoin-Space, John McAfee, ist auch verstorben vor einer Woche. Und ist meiner Meinung nach schade, dass diese Personen nicht mehr unter uns weilen. Man mag über beide denken, was man will. John McAfee war ja auch eine sehr kontroverse und sehr, sehr bunte Figur, aber beide hatten ihren Beitrag zu leisten zu dieser Welt. Und ich persönlich war ein großer Fan von John McAfee, dem Haudegen sozusagen. Der hat einfach das verkörpert, diesen Fuck-You-Lifestyle, den Fuck-You-Money mit sich bringt. Den hat John McAfee perfekt verkörpert. Und ich habe jetzt, als ich die Nachricht bekam, dass Mircea Popescu auch verstorben ist, wieder einige Artikel von ihm gelesen, einige ältere Artikel, die ich schon vor Jahren einmal gelesen habe, an die ich mich noch erinnern konnte, dass die ganz gut waren, und bin nach wie vor der Meinung, er hat viele Artikel geschrieben, viele Beiträge geleistet, die durchaus lesenswert sind, und hat, glaube ich, auch das Verständnis von vielen anderen OG-Bitcoinern geprägt. Also falls jemand diesen Namen noch nicht kennt, ist vielleicht einmal eine kleine Google- oder DuckDuckGo-Anfrage wert. Und wie gesagt, auf Bitcoin Resources ist auch einer von seinen Artikeln verlinkt. Ich muss jetzt allerdings schauen, weil ich glaube, seine Homepage ist inzwischen auch offline aus mysteriösen Gründen. Da gibt es auch schon wilde Theorien.
Aber, der hat sicher einfach die Domain nicht bezahlt, oder?
Ja, ich glaube auch, das ist so die einfachste Erklärung, die stimmt da wahrscheinlich. Aber es gibt, ich bin mir sicher, dass alles archiviert wurde. Ich selbst habe auch noch ein Archiv. Ich muss da wahrscheinlich nur den Link updaten. Aber wie gesagt, einige Artikel lesenswert und leider sind diese beiden kontroversen Figuren nicht mehr unter uns.
Ich muss sagen, ich hatte von dem Herrn Popescu bis zu dieser Woche noch nie etwas gehört und umso verwundernswerter fand ich eigentlich, all diese Dinge da im Nachhinein zu lesen, ne? Weil es ist ja nicht nur so, dass er scheinbar schon seit längerer Zeit dabei war und auch sehr kontrovers dabei war, sondern er soll ja auch einen recht großen Bitcoin-Stash haben, ne? Irgendwas von 100.000 Bitcoin oder sowas habe ich
gelesen. Sogar plus, also es gibt auch Gerüchte, dass er über 1 Million wow. Bitcoin hatte. Also er war auf jeden Fall sehr, sehr wohlhabend und hat auch hatte große Pläne, was er mit diesem Reichtum machen will und hatte auch einen sehr extravaganten Lifestyle, ja.
Okay, und wenn du da jetzt vielleicht ein bisschen näher dran bist, hast du eine Ahnung davon, warum man quasi so diesen Namen bisher eigentlich überhaupt nicht in jüngster Zeit mitbekommen hat? Also
ich glaube, er war nicht mehr wirklich aktiv in der Bitcoin-Szene die letzten Jahre. Der hat ich glaube, von 2011 angefangen oder so, darüber schon philosophische Abhandlungen und Forenposts geschrieben. Und so 2013 rum, da waren dann die Dinge, von denen ich relativ viel gelesen habe. Nicht zu dieser Zeit damals, aber das sind eben das Datum, als die Artikel publiziert wurden. Und ich glaube, so mit 2014, 2015 war er einfach weg von der Bühne sozusagen und hat sich um andere Dinge gewidmet und seinen extravaganten Lebensstil ausgelebt.
Gut, okay, wenn man dem glauben darf, dann hatte er ja auch das Kleingeld dafür.
Ja, absolut. Und soweit man weiß, ist er im Meer ertrunken. Also das ist mein Informationsstand. Und es gibt natürlich alle möglichen Theorien, was da wirklich passiert ist, weil wenn es um die Reichen und Mächtigen sozusagen geht, gibt es ja immer gleich alle möglichen, fast schon Verschwörungstheorien, was mit diesen Personen passiert sein könnte. Aber mein Aluhut glüht da vorerst einmal nicht. Ich glaube eben, der ist wirklich einfach beim Surfen oder beim Tauchen oder beim Schnorcheln oder beim Schwimmen, was auch immer, ertrunken. Passiert ja immer wieder, passiert auch den besten und reichsten Menschen auf dieser Welt. Und ich dachte nur, es ist eben erwähnenswert, auch um quasi die bunten Charaktere der Bitcoin-Welt etwas ins Rampenlicht zu rücken, weil die gibt es nach wie vor, die gab es in der Vergangenheit vermehrt, also meiner Meinung nach, verglichen mit der Zeit von eben 2011, 2012 ist die Bitcoin-Welt ja relativ normal inzwischen. Und für alle werdenden Bitcoin-Historiker da draußen, mir persönlich macht es immer wieder Spaß, durch diese Archive durchzuwühlen und diese alten Figuren zu betrachten und diese Artikel zu lesen und so weiter. Und vielleicht will da ja jemand einmal reinschauen.
Okay, kommen wir zu erfreulicheren Themen und lebenden Bitcoinern. Es gibt nämlich einen neuen Film, der in der Planung ist. Und zwar nennt der sich Human Bee. Und Human Bee ist kein Film über Bitcoin, sondern eben über Menschen, die sich intensiv mit Bitcoin beschäftigt haben und deren Auseinandersetzung damit das Leben verändert hat. Und gemacht wird dieser Film von Aaron Mucke und Eva Mühlenbäumer, zwei Filmemachern aus Wuppertal. Und die haben sich vorgenommen, Protagonisten aus der Szene, aus Deutschland, Österreich, Venezuela etc. zu begleiten und deren persönliche Bitcoin-Geschichte zu erzählen. Und mit dabei sind so Leute wie Anita Posch, Marc Friedrich, Friedemann Brenneis und Jörg Hermsdorf, den wir ja auch schon mal hier im Interview hatten. Und unter anderem lese ich da auch einen, der Gigi ist auch dabei.
Gigi. Ja, der ist anscheinend auch dabei.
Ja, cool. Und ihr könnt dieses Projekt unterstützen. Und zwar haben die, ähnlich wie wir das mit unseren Shoutouts machen, haben die ein Tallycoin aufgesetzt und da könnt ihr Geld einwerfen. Und da geht es vor allem darum, die beiden bei den Reisekosten, der Equipmentmiete, Crewkosten etc. zu unterstützen. Und ein Punkt, den Sie auch mit da aufführen, ist wahrscheinlich der größte Posten. Und zwar steht da Requisiten für Studiodreh mit Gigi. Gigi, was ist da los? Stellt ihr da jede Menge Stühle auf oder was passiert da?
Ich werde auf einem weißen Ross einreiten und... Nein, keine Ahnung mehr. Wir haben jetzt in den nächsten Tagen vor, im Studio zu drehen und ich bin mir noch nicht ganz genau sicher, wie das alles ablaufen wird. Ich habe sehr wohl das Manuskript gelesen und weiß ungefähr, was die zwei vorhaben. Aber ich glaube, es wird spannend und ich darf mich da auch vielleicht etwas artistisch austoben und etwas auf ein Whiteboard malen. So kann man sich das vielleicht vorstellen. Und okay. Ich habe mit Aaron und Eva schon mehrmals gesprochen und sorry. Und habe Aaron auch in Mexiko getroffen und auch in Miami nochmal getroffen. Und sehr cool. Auf jeden Fall. Ja, also super, ein super Paar, was da hinter dem Film steht und die haben sich eben entschieden, das selbst und mit Community Support zu finanzieren, um einfach auch unabhängig zu sein und wirklich den Film machen zu können, den sie machen wollen, weil die kommen beide vom professionellen Fernsehen und hätten auch die Möglichkeit gehabt, das von einem größeren Studio finanzieren zu lassen und vom öffentlichen Fernsehen finanzieren zu lassen.
So ein ARD-Kontraste-Bericht.
Genau, genau. Und da wäre dann natürlich eben auch, da wären dann viele Ideen und viele Biases sozusagen von der anderen Seite mit eingeflossen. Und da wollten sie sich einfach nicht darauf einlassen, dass man den nächsten Bericht über Bitcoins unglaublichen Energiekonsum zu machen und
Klimakiller Gigi.
Ja, genau. Wenn ich dann aus dem Studio rausgehe, dann bestelle ich mir sofort einen Auftragskiller für die Dame an der Kasse, die nicht freundlich zu mir war oder keine Ahnung, was nach wie vor sich gewisse Leute über Bitcoin denken. Und die haben eben gemeint, nein, das machen wir nicht und wir wollen unabhängig sein und finanzieren uns das selbst. Und ich glaube, da das ganze Projekt jetzt etwas größer geworden ist, als sie geglaubt hatten, wollen sie auch die Community mit einbeziehen und etwas Support, auch finanziellen Support von der Community bekommen. Also schaut euch das mal an. Wie gesagt, meine Unterstützung haben sie und ich glaube, da kommt auf jeden Fall was Cooles und Ordentliches dabei raus und ich freue mich auch schon dann, den endgültigen Film dann zu sehen.
Ja, cool. Klingt sehr spannend und definitiv ein Anlass, da mal etwas Geld in den Topf zu werfen. Und wenn ihr die nächsten Tage über das
Tallycoin beobachtet... Jetzt, wo unser Shop down ist, da muss ja eh jeder Satoshis überhaben, noch und nachher, da kann man einfach da bei Tallycoin kurz die paar Satz reinwerfen.
Richtig. Und ich bin gespannt, also wenn ihr da jetzt die nächsten Tage dreht, dann wird wahrscheinlich die Hälfte des Budgets gleich wieder abgezogen, wenn du da irgendwie den Rahmen sprengst und die ganzen Satz verbläst.
Hundertprozentig.
Super, okay. Cool. Ja, dann kommen wir zu einer weiteren nicht ganz so erfreulichen Nachricht. Und zwar gab es gestern die Meldung über ein riesengroßes LinkedIn-Datenleck. Ich weiß nicht, wer von euch beiden ist auf LinkedIn?
Gelöscht, zum Glück, vor vielen Jahren.
Fab, bist du da?
Ich bin noch dort, man munkelt.
Ja, wobei, ich muss mir das Datenleck fast, also ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt schon irgendwo öffentlich einsichtbar ist, aber würde sich ja fast auszahlen, da mal auch wie beim Ledger League kurz durchzusuchen, wen das alle betrifft. Ich glaube nämlich, 700 Millionen User, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, das sind 92% von allen LinkedIn-Usern, also so ziemlich jeder, der auf LinkedIn ist, ist in diesem Datenleck mit drin.
Richtig. Und es gibt wohl irgendwie häppchenweise Auszüge mit 1 Million Datensätzen irgendwo schon im Darknet wird das angeboten und da kann man
dann ja mal Kostprobe.
Richtig, da kann man mal durchgucken. Ist nämlich wie so oft dann auch wieder eigentlich das komplette Programm, was man da erwarten darf, mit dabei Name, Adresse und Geolocation-Daten, E-Mail, Telefonnummer und natürlich alle eingestellten Informationen, sowohl beruflich als auch wahrscheinlich teils privat, also Social Media Accounts etc.
Ja. Also die Adresse, also deine Postadresse, das ist ja schon schlimm genug, aber die LinkedIn-App zum Beispiel, die lockt ja die Geodaten mit und auch wo man sich einloggt, da werden die aufgrund der IP-Adresse die Geodaten, Geolocations mitgelockt. Und das ist einfach furchtbar, das in dieser Datenbank auch eben mit zu verknüpfen und das überhaupt abgreifbar zu machen sozusagen, weil die offizielle Stellungnahme von LinkedIn, das fand ich irgendwie lachhaft, ist, es handelt sich hierbei um gar keinen Datenleck. Also das war kein wirklicher Hack und das war kein wirklicher Data Breach, weil die Person, die diese Daten abgegriffen hat, die hat die einfach über eine API abgegriffen und das sind alles Daten, die die User sowieso in LinkedIn quasi reingestellt haben und die sind eigentlich gar nicht wirklich privat sozusagen. Das war so die Ausrede von LinkedIn in dieser offiziellen Stellungnahme. Und ich finde das einfach nur lächerlich, oder? Also das ist ja, wenn man sich überlegt, dass in vielen Ländern Identitätsdiebstahl wirklich permanent und laufend passiert und das sind genau die Daten, die man braucht, um so etwas durchzuziehen. Und das sind 700 Millionen User. Das sollte man nicht einfach abtun im Sinne von, ach, das war nur ein API-Scraper und eigentlich haben wir uns gar nichts vorzuwerfen, weil das waren ja quasi publike Daten. Also ich kann da nur den Kopf schütteln.
Ja, man muss zugute halten, dass im Gegensatz zu Kryptobörsen oder sonstigen Dingen, wo KYC-Daten hinterlegt werden müssen, jetzt beispielsweise zumindest nicht auch noch irgendwie Perso-Kopien und solche Dinge da mit in diesem Datenleck dabei sind. Aber nichtsdestotrotz dem Identitätsklau wird auch mit den Daten quasi Tür und Tor geöffnet.
Schlimmer geht's immer. Also noch muss man seinen Pass nicht einscannen, um ein LinkedIn-Konto zu eröffnen. warten wir mal noch ein, zwei Jahre.
Aber ich glaube, LinkedIn ist ja auch so spammäßig eigentlich der Vorhof zur Hölle. Ne? Also das ist auch echt nichts, wo man gerne registriert sein will.
Oh Mann. Der Vorhof zur Hölle, das trifft es sehr gut. Ich glaube, LinkedIn ist auf mehreren Ebenen, in mehreren Bereichen der Vorhof zur Hölle.
Ja. Gut, okay. Damit wären wir mit den normalen News-Themen durch. Kommen wir in die Technik-Ecke. Und da ist mir diese Woche das erste Mal dieses neue Projekt Cypherpunk Pay über den Weg gelaufen. Ich weiß nicht, das wurde wahrscheinlich jetzt auch gerade erst gelauncht. Ich habe neulich bei TFTC war es, glaube ich, oder bei Citadel Dispatch da auch schon mal von gehört. Und zwar geht es um eine Alternative zu BTC Pay Server. Und der Fokus bei diesem neuen Projekt liegt vor allem auf Einfachheit und Privatsphäre. Und die Einfachheit drückt sich auch dadurch aus, dass der Installationsprozess sehr easy handzuhaben sein soll. Also Sie sprechen da von einem Ein-Klick-Deployment. Und Voraussetzung dafür ist Debian oder Ubuntu. Da reicht auch ein recht schmalbrüstiges System mit einer CPU, einem Gigabyte RAM und ich weiß gar nicht, wie groß die Festplatte sein muss, aber Sie sprechen da von einer SSD, die wünschenswert wäre. Und installieren lässt sich das Ganze dann als Debian-Package und das ist eine Bitcoin-Only-Software, die allerdings aktuell noch keinen Lightning-Network-Support anbietet. Also das Ganze richtet sich erstmal quasi mit On-Chain-Zahlungen an Leute, die privat Dinge verkaufen wollen oder Spenden akzeptieren wollen. Wie gesagt, also Privatsphäre scheint ein großer Fokus in diesem Projekt zu sein. Und weil diese Frage sicherlich auch kommen wird, das Argument gegenüber BTC Pay ist halt, dass sie sagen, BTC Pay hat zu viele sich bewegende Teile und das Deployment ist zu schwer. Das auch durchaus ein Argument, was ich irgendwie zählen lassen würde. Also ich habe jetzt mittlerweile schon mehrere BTC Pay Server aufgesetzt und weiß mittlerweile, wie das Ganze auch unter der Haube funktioniert. Nichtsdestotrotz für Neulinge kenne ich es alleine durch die Arbeit an der Dokumentation. Da muss man noch ein bisschen was für tun. Und das wäre auch tatsächlich mit einer meiner größten Kritikpunkte an BTC Pay, beziehungsweise der Punkt, wo ich meine, dass wir das Produkt noch verbessern könnten und auch definitiv sollten. Nichtsdestotrotz glaube ich nicht, dass das Leute, die das wirklich zum Laufen bringen wollen, davon abhalten sollte. Und Cypherpunk Pay kommt halt mit weitaus weniger Komplexität daher. Ne? Also wie gesagt, die haben keinen Lightning Node. Nichtsdestotrotz finde ich es super cool, auch da eine Alternative zu BTC Pay zu sehen, weil alle Formen von Optionen machen irgendwie das Ökosystem nur größer und besser und von daher sehr cool zu sehen.
Ja, absolut. Also kann das alles sofort unterschreiben, was du eben erwähnt hast. Und ich finde es interessant, die Herangehensweise, dass das eben so klein und simpel und unter Anführungszeichen dumm wie möglich gehalten wird. Und es ist einfach nur ein einzelner, einfacher Linux-Daemon, der im Hintergrund läuft und quasi per Default sich über Tor verbindet. Und ja, finde es eine gute Idee. Und wie gesagt, ist immer gut, verschiedene Optionen zu haben und etwas Competition auch zu haben zwischen den Projekten.
Ja, letzteres ist, finde ich, tatsächlich auch ein sehr spannender Punkt. Also ich bin ja auch durch die Entwicklung sehr nah an BTC Pay dran und man könnte jetzt auch sagen, dass es alleine dadurch, dass es keine wirklich ernstzunehmende Alternative zu BTC Pay gibt, dieses Projekt halt auch natürlich sehr gut ankommt und von vielen gelobt wird, immer so mit auch durchaus Spenden und Grants beworfen wird. Und ich finde es tatsächlich aber auch sehr, sehr gut, da, wie gesagt, andere Optionen zu haben und den Markt auch auf diese Weise reifen zu sehen, weil nur so belebt ist das Geschäft und keine Ahnung, also so können wir auch wieder gechallenged werden mit, wie gesagt, zum Beispiel eben dieser validen Kritik am doch recht komplexen Deployment.
Ja, also wie gesagt, ich sehe da einfach nichts Falsches dran, solche Projekte zu starten und etwas ja, Druck auf die anderen auszuüben und einfach den Usern mehr Optionen in die Hand zu drücken. Ich sehe da nur Gutes. Hab's mir jetzt noch nicht im Detail angeschaut, aber werde schauen, dass ich das mal installiere und ausprobiere und mir mal genauer anschaue, weil bis jetzt sieht es so aus, als wäre da wirklich nur der Daemon, keine grafische Oberfläche oder sonst irgendwas. Sieht bis jetzt noch sehr minimal aus, aber ich glaube, das wird sich natürlich auch noch weiter ausbauen und verändern, so wie das bei vielen anderen Cypherpunk-zentrischen Produkten ja auch war, klein angefangen und jetzt haben wir so etwas wie Ronin Dojo zum Beispiel oder weiß der Geil was, oder auch Join Market und Join Inbox, solche Dinge, die würde ich in die ähnliche Kategorie packen.
Jo, als nächstes hätten wir ein Update vom Umbrel Node und zwar ist das die Version 0.3.13 und da gibt es Updates vor allem für die Apps aus dem App Store, nämlich beispielsweise Ride the Lightning, Spectre Desktop, Thunderhub und LNBits. Und warum wir dieses Update hier vor allem erwähnen, ist, dass es wohl eine kritische Sicherheitslücke da in RTL gibt. Und sofern ihr RTL auf eurem Umbrel benutzt, solltet ihr auf jeden Fall dieses Update ausführen und ja, da upgraden.
Ja, apropos Umbrel, es gab ja vor kurzem bei Citadel Dispatch eine lange Diskussion von den verschiedenen Node-Software, Full-Node-Software-Lösungen und da ging es auch um Licensing und ich glaube, wir haben das auch schon mehrmals angesprochen, dass, was da die Unterschiede sind und dass Umbrel ja nicht eine Free-Software-kompatible Lizenz hat und ich glaube auch unter anderem aus diesem Grund hat einer der Entwickler von Umbrel sich jetzt entschlossen, von Umbrel sozusagen sich wegzuforken und jetzt seine eigene Umbrel-ähnliche Implementierung auf Free Software zu machen. Fand das eine interessante Entwicklung und wollte das nur kurz erwähnen.
Das ist der Aaron, von dem wir vorgesprochen haben, der in den Shoutouts erwähnt wurde.
Ah, nice. Ich wollte eben gerade nachschauen, wer das war, weil ich habe es nur kurz auf Twitter gesehen und konnte mich so eben nicht erinnern. Aber also Shoutout an Aaron an dieser Stelle, meiner Meinung nach der richtige Move, weil das ist eben auch eine Competition und eine Prinzipiensache, meiner Meinung nach. Bitcoin funktioniert nur wegen Free-Software-Prinzipien und das sollte auch in den Full-Node-Implementierungen reflektiert sein.
Ich habe mich da bislang halt sehr mit zurückgehalten, da irgendwie offen so skeptisch zu sein oder Kritik zu äußern, weil ich das bisher irgendwie, also sie haben es ja immer versucht zu verargumentieren, wie sie daran gehen und warum sie das machen und so. Ich finde aber in letzter Zeit häufen sich da echt Dinge, die nahelegen, dass da irgendwas komisch ist, beziehungsweise nicht alles ausgesprochen ist. Und das sieht für mich einfach echt fishy aus. Also auch diese Begründung, mit der sie da nicht zu der Citadel-Dispatch-Runde gekommen sind oder jetzt dieser Ausstieg. Also irgendwie, keine Ahnung, sind das Dinge, die für mich Umbrell jetzt nicht sympathischer machen, auch wenn sie, muss man ja auch sagen, da Großes geleistet haben und echt viele Leute geonboardet haben. Ja. Irgendwie wäre das jetzt aber nicht mehr das Projekt, was ich hier Leuten empfehlen würde.
Ja, absolut. Also und ich habe jetzt auch schon seit längerer Zeit Umbrell nicht mehr empfohlen aus diesen Gründen und ich will aber auch nicht irgendwie großartig schlecht über Umbrell reden, weil es war das erste Full-Node-Projekt mit einer wirklich wunderschönen, super einfachen Installation, super schöne GUI, wirklich so, wie es sein soll, dass man flasht die SD-Karte und es funktioniert alles und man muss nur etwas warten und dann ist das Ding gesynkt und es ist sehr intuitiv und es sieht einfach super aus. Aber das Problem ist eben, und man sah das jetzt auch, das Problem mit Bitcoin ist, dass dir eben niemand sagen kann oder auch dir niemand sagen sollte, was Bitcoin ist. Und du musst dich selbst dafür entscheiden, was Bitcoin ist für dich. Und du musst dir die Bitcoin-Implementation, die Konsensusregeln, die du laufen lassen willst auf deiner Fullnode, musst du dir selber aussuchen. Und wenn Bitcoin ist nicht in einem Zustand, in dem es sich nicht mehr verändert. Deswegen Bitcoin ist quasi ein, was Bitcoin ist eine Frage, die wir uns immer und immer wieder selbst beantworten müssen. Und wenn du nicht die Freiheit hast, deine Software zu verändern, deine Software abzugraden und eine andere Software laufen zu lassen, und wenn es eben Diskussionen gibt, wie jetzt eben auch bei Taproot zum Beispiel, wie wird Taproot aktiviert, welchen Client soll man laufen lassen, Lot True, Lot False, was auch immer, Speedy Trial, und man eine nicht freie Full-Node-Software laufen lässt, dann hat man gar nicht die Möglichkeit, das selbst in die Hand zu nehmen und das selbst zu patchen und das selbst zu entscheiden, was man laufen lässt. Und deshalb sehe ich unfreie Software im Sinne der Free Software Foundation, also Software, die dir nicht alle Freiheiten bietet, im Bitcoin-Space als extrem problematisch an, vor allem, wenn es sich um Full-Node-Software handelt. Und somit ist das sehr wohl ständig durch eine kritische Linse zu betrachten, wenn es eben Projekte gibt, die der Meinung sind, dass das nicht unbedingt wichtig ist. Und ja, das kann man schon probieren, irgendwie Weg zu argumentieren und zu begründen, aber trotzdem aus einer quasi First Principles Perspektive funktioniert Bitcoin nur, weil es eben freie Software ist und eben frei im Sinne von Libre, frei im Sinne von Freiheit. Und sonst würde Bitcoin niemals funktionieren.
Ja, wen diese Punkte näher interessiert, dem sei auf jeden Fall die angesprochene Citadel-Dispatch-Runde mit diesem Roundtable von allen Node-Projekten außer Umbrell empfohlen, wo Christian, also Ruzoll vom Raspi Blitz-Projekt, auch echt einige sehr, sehr gute Punkte zu hatte. Und sind insgesamt 3 Stunden Diskussionen rund um größtenteils eben dieses Thema. War sehr spannend, fand ich. Kommen wir zur nächsten Sache. Und zwar gibt es natürlich wie jede Woche, außer wenn es das mal nicht gibt, wieder ein Spectre-Update. Und zwar ist das diesmal die Version 1.4.6. Und da ist diesmal Schönes dabei, Unterstützung für die Keystone Wallet. Keystone sagt euch vielleicht noch nichts, aber der Name KoboVault sagt euch vielleicht was. Diese Projekte haben sich ja vor kurzem quasi getrennt und einer der Gründer von KoboVault ist rausgegangen und macht jetzt quasi mit einer ähnlichen Wallet, nämlich der Keystone Wallet, weiter. Und es wurde auch die Tor-Einstellungen wurden überarbeitet. Das fand wohl auch in Zusammenarbeit mit der Bitcoin Design Community statt. Und witzigerweise bietet Spectre jetzt auch Liquid Support an. Das glaube ich auch was wir neulich schon mal kurz erwähnt hatten. Da scheinen sie jetzt aber weiter Dinge dran auszubauen. Und bei den Hardware-Wallet-Daten werden nun auch Gerätetyp und Bezeichner mit gebackupt. Das war wohl vorher auch nicht der Fall. Und eine weitere News seitens Spectre ist auch, dass sie für die App nun nach Hilfe für die Übersetzung suchen. Und da könnt ihr euch auf Twitter bei Ben Kaufmann melden. Den Tweet dazu verlinken wir in den Shownotes. Meiner Wahrnehmung nach ist aber das Angebot an deutschen Übersetzern bereits sehr gesättigt. Aber falls ihr, meldet euch gerne.
Ich glaube, der Volker Herminghaus hat da irgendwie schon losgelegt. Und wenn ich mich nicht irre, ist er, glaube ich, auch schon so gut wie durch.
Ja, das hätte ich jetzt auch
nicht erwartet. Der Volker ist eine Maschine. Da wundert es mich nicht, wenn der in 20 Minuten mit der ganzen App fertig ist mit der Übersetzung. Ja, dann kommen wir noch zum letzten Punkt. Und zwar der Econo Alchemist auf Twitter hat einen super Raspberry Blitz Guide als Twitter-Thread geteilt und ich wollte den Thread nur mal kurz erwähnen und highlighten, weil Raspberry Blitz, super Projekt, großer Fan, meine Lieblingsnode auf jeden Fall für alle self-sovereign Bitcoiner sozusagen, die etwas auf der Bastlerseite sind und nicht keine Angst haben, da verschiedenen Dingen rumzuschrauben, Raspberry Blitz sehr zu empfehlen und auch sehr einfach aufzusetzen, wenn man nicht damit rumschrauben will. Und das ist ein Thread in 24 Tweets, verlinkt zu verschiedenen anderen Dingen und auch Guides. Und ich dachte mir, ich verlinke dann mal kurz in den Shownotes. Bin mir nicht sicher, ob es sowas Ähnliches up-to-date eben auch auf Deutsch gibt. Wahrscheinlich schon, aber ich verlinke das trotzdem, ist alles auf Englisch und das kann man sich mal anschauen.
Jo, wo wir gerade schon bei Raspberry Blitz und Umbrel und so waren, das hatte ich eben vergessen zu erwähnen. Wenn ich es richtig mitbekommen habe, dann wird jetzt seitens Raspberry Blitz aber auch an einem Web-UI gearbeitet, was ja bisher mit einer richtig der größten Kritikpunkte in Sachen welchen Node empfehle ich denn meinen Einsteigerfreunden war. Und von daher wird es da wohl auch bald eine aus UX-Sicht bessere Alternative zu Umbrel geben.
Ja, das ist ein Österreicher, der da daran bastelt, ein Landsmann. Ich wollte schon vor kurzem einmal Kontakt mit ihm aufnehmen. Das muss ich jetzt eindeutig höher priorisieren.
Er hat, glaube ich, auch schon an meinem Stacking-Sets-Kraken-Skript mitgeholfen.
Sehr nice. Guter Mann. Ja, dann sind wir durch. Dann sind wir durch für heute.
Oder? Sehr gut.
Ja, so ist das. Also ja. Es sei noch mal an die Zitadelle kurz erinnert, ja. Code 21, wer hätte es gedacht, noch mal. Guckt da auf jeden Fall vorbei, bitcoin-zitadelle.de und schaut, dass ihr noch etwas ergattern könnt, wenn nicht in der Zwischenzeit der Code schon geknackt wurde und kursiert.
Ja, nächstes Mal müssen wir dann für solche Situationen wirklich sowas wie 17+4 nehmen oder so.
Ja, man darf es unseren Hörern ja nicht zu einfach machen. Das wäre sonst alles viel zu einfach. Bitcoin ist auch nicht einfach, also dürfen die ganzen Codes auch nicht einfach sein.
Ja, sehr gut. Okay, cool. Damit wären wir am Ende. Ja, wer mag
komplett am Ende, fast Mitternacht, komplett am Ende. Eine Stunde interne News, eine Stunde Shoutouts, eine Stunde News. Wir müssen das in Zukunft aufsplitten in so nur News-Folgen und dann so interne News-Folgen. Das nimmt sonst überhand.
Gut, dann bleibt zum Outro nochmal zu erwähnen, wenn ihr eine Bitbox 02 Bitcoin-Only-Edition bestellen wollt, macht das noch vor Sonntag. 10% mit dem Code 21.
Sonst gute Nacht, Jungs. 2110 ist der andere Code, richtig? 21, entweder 2110 oder 2110.
Wenn ihr ab Montag 10 Geräte bestellt.
Wunderbar.
Super. Ja, ansonsten Daten verschlüsseln, Backups laufen lassen und Notes stapeln.
Bis dann. Ciao.
CryptoPoint Hindi presents the Bitcoin Anthem.
साल 2009 जनवरी की है बात क्रिप्टो करेंसी की नई शुरुआत दुनिया अनजान थी ता कितनों को ज्ञानी के बिटकॉइन फेर देगा पूरा इतिहास ना कोई ब्रोकर ना मिडलमैन नो एजेंसी डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी ये खास क्योंकि तेरे मेरे बाप की नहीं ना किसी बैंक बिजनेसमैन या सरकार की दिस द फ्यूचर ऑफ फाइनेंस आर ट्रांजैक्शन ट्रांसपेरेंट पब्लिक डोमेन में जब ट्रेस होंगे बैंक बैलेंस ये काले फंड कम पैसों की पेटी बंद कम करप्शन नो अंडर द टेबल रकम मंजिल तुझे पानी है तो बिटसी से कर बुजदिल बोलते थे साला रिस्की इनफ ओ चिल आज हिलती सनक सुनते खनक सिक्का ये खोटा नहीं दिखती चमक जो खुद ब्लैक में छुपाते कैश बोले अनसेफ एक अफवाह फैलाते तुम्हारे लिए संदेश क्रिप्टो करेंसी का दौर आया जो मशहूर दिस चेन इज अनब्रेकेबल वी नेवर गोना फेल माइनिंग माइनिंग स्किप द बैंकिंग फी इज द पावर ऑफ द पीपल ये है लोगों की उम्मीद BTC है पूरे मैप पे वी टॉकिंग ग्लोबली बिटकॉइन ऑन अ बुल रन वी मेकिंग हिस्ट्री बोलो बिटकॉइन लोगों के हाथ में पावर है जो बिटकॉइन लोगों के पास में ताकत है हर वतन से शोर हर जगह मशहूर भाई अवेयरनेस फैलाओ तुम बेवजह की भाषण बोलो बिटकॉइन लोगों के हाथ में पावर है जो बिटकॉइन लोगों के पास ही ताकत है ज्ञानी कुछ भी वो कहते बेअसर भाई अवेयरनेस फैलाओ तुम बेवजह की भाषण नहीं
तो कैसे हैं आप मस्त जबरदस्त जिंदाबाद
अरे बिटर कॉइन लिट्टी कॉइन बोलने वालों बेकार पत्रकार नौ सीखी ये विचार कहते थे नहीं चलेगा बिटकॉइन मेरे यार आज 19,000 पार बीटीसी में दम है क्यों बिंद्रा जी आज बोलती क्यों बंद है
अबे हट बेखबर बेफिजूल की खबर फैलाना नहीं कभी मेरे सामने दिक्कत मुझे तुमसे कि तू गलत सलाह दे पहले बोलना तो सीख ठीक नाम ले आजा मेरे सामने मैं फैक्ट्स गिना दूं बुद्धि भ्रष्ट तेरी तुझे स्पेलिंग सिखा दूं विद द बी आई टी या फ्लिप द कॉइन ब्रो तुझे ढेले भर कभी ज्ञानी सतोशी नाकामोतो के बारे में कभी जान क्रॉस बॉर्डर पेमेंट तभी फैलता व्यापार डील डन ट्रांजैक्शन विद इन अ ब्लिंक ब्रो ये है ग्लोबल करेंसी पूरा फ्यूचर क्रिप्टो ऑल ऑफ बिटकॉइन लोगों के हाथ में पावर है जो बिटकॉइन लोगों के पास में ताकत है हर वतन से शोर हर जगह मशहूर भाई अवेयरनेस फैलाओ सालों पे वजह की फसल बोलो बिटकॉइन लोगों के हाथ में पावर है जो बिटकॉइन लोगों के पास में ताकत है जिन्हें ज्ञान नहीं कुछ भी वो कहते बेअसर भाई अवेयरनेस फैलाओ तुम बेवजह की भसड़ नहीं सालों बेवजह की भसड़ नहीं सालों बेवजह की भसड़ नहीं।